So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Team-Podcast-Folge Nummer 118. Wir sind heute in einer ganz kleinen Besetzung. Neben mir ist nur noch der Tobi da. Hi Tobi.
Hi Sven, grüß dich. Ja, wie viele Leute braucht es für ein Team? Ich glaube mindestens zwei.
Ja, also.
Heute sind wir ein bisschen dezimiert.
Passend zur kleinen Besetzung haben wir uns als Thema vorgenommen Solospiele. Klar sind wir jetzt zu zweit und Solospiele geht alleine, aber hast du denn Solospiele? Spielst du gerne Solo?
Mittlerweile immer mehr, tatsächlich. Ich habe, glaube ich, ungefähr vor 2 Jahren damit intensiver angefangen und ich habe, lass mich überlegen, das müsste 2017, glaube ich, gewesen sein. Da war ich im Ausland für ein paar Monate und wollte halt irgendwas haben, was ich so spielen kann. Und dann habe ich mir da Freitag von Friedemann Friese gekauft und Sherlock Holmes Consulting Detectives. Das war ein bisschen, das sind zwei unterschiedliche Spiele auf der Skala, die man solo spielen könnte. Sherlock Holmes habe ich in der Zeit, in den 3 Monaten, glaube ich, kein einziges Mal gespielt, nur wenn meine Frau mich mal besucht hat. Aber Friedemann Friedes Freitag hatte ich dann da gespielt. Dann habe ich eine Zeit lang einfach wieder normal mit Menschen gespielt. Ich habe das nie so ein großes Bedürfnis gehabt und vielleicht fing das mit der Corona-Pandemie an, dass ich dann auch immer mehr mir Spiele selber beigebracht habe, mir die Regeln einfach veranschaulicht habe und mir dann gedacht habe, ja Mensch, dann spiele ich doch gleich einfach mal eine Partie mit, wenn der Solo-Modus dann auch passend ist und ich mir nicht allzu viele zusätzliche Regeln aufhalsen muss. Dann spiele ich doch gleich einfach mal eine Partie durch. Und das hat sich jetzt bei mir so intensiviert, dass ich teilweise auch Spiele extra aussuche, ob ich sie solo spielen kann.
Okay, tatsächlich. Ich bin überhaupt kein Solospieler. Ich mag die Solospielversionen von den allermeisten Spielen nicht. Tune wäre da zu nennen, auch im Zweispielerspiel spielt da ein Bot mit und dieser Bot macht halt, was er will. Du kannst ihn nicht einschätzen, das mag ich nicht. In den allermeisten Solospielen ist es eben irgendein Bot, den du dann irgendwie steuern musst. Wenn es ein einfaches Kartendeck ist, du deckst eine Karte auf und der Arbeiter wird auf Platz XY gestellt, dann kannst du diesen Bot kaum einschätzen, weil er dann irgendwas macht. Wenn er aber irgendwie so konstruiert ist, dass man ihn einschätzen kann, funktioniert dieser Bot zu kompliziert. Dann gibt es so eine große Wenn-Dann-Schleife und dann reißt es mich zumindest aus meinen eigenen Gedanken raus. Wenn ich habe irgendeinen Spielzug geplant, dann muss ich aber mich mit dem Bot beschäftigen, bis ich überlegt habe, was der eigentlich machen will, bin ich so aus meinen Gedanken raus und dann bin ich aus dem ganzen Spiel raus und das macht mir dann keinen Spaß mehr. Genau, die einfachen Solo-Bots, die sind eben zu einfach, die machen irgendwas und sind dann kein wahrer Gegner.
Es ist manchmal dann einfach zu random. Ja. Ich hatte mir Froschreich letztes Jahr auf der Messe geholt und habe da mir auch einfach mal den Solo-Bot zu Gemüte geführt, weil der relativ simpel ist. Ja, du deckst halt Karten auf und dann springt dann ziemlich recht zufällig der Frosch dann da umher. Ich hatte da auch mal in der Folge dann drüber gesprochen. Und der Solobot hat mich dann dazu gebracht, dass ich das Spiel irgendwann verstanden habe, so dass ich da immer konstant über 140 Punkte kam, was so der höchste Highscore ist. Und dann fehlte bei mir dann irgendwann der Reiz, das nochmal zu spielen. Aber ich hatte da in der Zeit eine gute Zeit. Und dann kann halt so ein kleines Spiel dann auch schneller weg. Also das konsumiere ich dann vielleicht auch eher weg. Während jetzt Spiele, vielleicht sind wir irgendwann mal in der Konstellation dann wieder da. Ich weiß nämlich, Nils hat auch Star Trek Captain's Chair viel Solo gespielt. Und da gibt es ja unterschiedlichste Solo-Modi. Ich würde mal sagen, der Tutorial-Solo-Modus, der ist schon sehr, sehr herausfordernd. Oder der heißt, glaube ich, offiziell Kadettenmodus. Und dann kommt das eigentliche Solospiel. So weit bin ich ja noch nicht einmal und bin da bei solchen Spielen dann auch schon, da stoße ich an eine virtuelle Wand, wo ich dann schon überlege, committe ich mich da jetzt, wenn zu viel Zeit dann auch noch vergeht, arbeite ich mich da nochmal solo mit rein. Ja, das ist sehr unterschiedlich bei manchen Solospielen, aber Froschreich, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Das war einfach nur Karten aufdecken, machen und sich auf das eigentliche Spiel konzentrieren und die richtige Strategie dann rausfinden, was dann auch für ein Mehrspielerspiel eigentlich ganz gut ist. Nicht nur zum Regeln lernen, sondern zum Strategien auch entwickeln.
Also gerade zum Regeln lernen ist ja ein Solo-Modus wohl ganz gut, wenn dann aber nochmal zusätzliche Regeln dazukommen, die man dann noch zusätzlich lernen muss. Wenn ich komplexe Spiele mir beibringe, lese ich die Regeln, dann spiele ich oder dann baue ich meistens das Spiel auf und spiele die ersten ein, zwei Runden, aber mehrhändig. Also das ganz normale Mehrspielerspiel bloß alleine. Breche es dann aber auch irgendwann mal ab, ich spiele es nicht zu Ende. Den richtigen Solo-Modus nutze ich eigentlich nicht zum Regeln lernen. Jetzt gibt es aber natürlich auch, also wir haben es jetzt von Mehrspielerspielen gehabt, die einen Solo-Modus haben, den ich nicht brauche, aber es gibt auch die ein oder andere Spiel, das ein oder andere Spiel, das rein solo funktioniert. Du hast Freitag vorhin schon angesprochen. Freitag war auch ein Spiel, was ich mir damals geholt habe von Friedemann Friese. Finde ich ein total geniales Spiel. Das habe ich immer noch zu Hause, obwohl ich mich nicht als Nicht-Solo-Spieler betitel. Es ist ein reines Deckbauspiel. Was beim Freitag ein bisschen mein Problem ist, ich habe es dann irgendwann mal rausgefunden, wie es funktioniert, welche Karten ich unbedingt brauche in meinem Deck. Und dann kannst du das Spiel sozusagen meistern. Dann schaffst du eigentlich die Piraten am Ende relativ easy. Aber bis du das mal rausgefunden hast, welche Karten, wie das Spiel funktioniert, vergehen schon 10, 15 Partien. Und dabei hast du Spaß. Genau. Ein anderes Spiel, was ich immer noch habe, oder wolltest du dazu was
Nein,
sagen?
nein, ich kann dem voll beipflichten, was du da eben sagst. Aber das ist das fühlt sich dann eher an wie ein Puzzle, das man einmal gelöst hat und das man auch immer wieder gerne mal löst, aber man weiß halt einfach, wie es geht.
Ja, also es ist auch ein Spiel, was ich immer wieder gerne weiterempfehle oder auch eben verleihe. Und ja, damit haben schon viele Spaß gehabt. Ein anderes Solospiel, was ich auch noch zu Hause habe, was ich richtig stark finde, was man aber auch zu zweit spielen kann, obwohl es die Regeln so nicht hergeben, ist Under Falling Skies. Ein Alien Invader Spiel. Also Aliens kommen von oben. Jede Runde kommen solche kleinen Raumschiffchen auf die Erde zu und wir müssen eben von unten die Basis ausbauen und diese Raumschiffe abschießen und eben das Mutterschiff kommt auch stetig weiter auf uns zu. Und mit Forschung müssen wir dann eben diese Alienrasse bekämpfen. Eigentlich ein Solospiel, kann man aber meiner Meinung nach auch sehr gut zu zweit spielen. Ist aber wie bei den meisten kooperativen Spielen eben dieses Alpha-Leader-Problem. Deswegen haben sie wahrscheinlich nur einen Spieler auf die Schachtel getan, weil im Endeffekt kann einer, die Informationen sind völlig offen, einer kann sagen, wo es lang geht und der andere dann halt nichts machen.
Und das Spiel, das hatte ja dann auch oder hat auch so eine Art Kampagne. Ne? Es entwickelt sich weiter, auch so Entscheidungsbäume, wen, in Anführungszeichen, wen rette ich jetzt oder auf welche Mission konzentriere ich mich. Ich hatte das auch eine Zeit lang, als ich quasi in dieses Solo-Hobby auch mit eingestiegen bin. Aber es fühlte sich für mich dann irgendwann zu gleich oder zu wenig abwechslungsreich dann an, als dass ich da jetzt immer wieder was Neues rausgezogen habe. Aber ich habe da bestimmt auch sechs, sieben Partien gespielt und ich meine mich auch zu erinnern, in irgendeiner Pile of Shame-Folge mal darüber geredet zu haben. Also ich fand das wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, aber irgendwann habe ich einen Punkt erreicht und sowas. Da habe ich einfach nicht viel Neues gesehen und ja, wie es bei uns im Hobby ist, es kommen immer mehr neue Spiele nach und dann muss auch mal ein Spiel wieder gehen können.
Das stimmt absolut, ja. Selbst die guten Spiele müssen irgendwann gehen.
Ich war überrascht, als ich neulich Speakeasy mir auch mal auf die Kette gebracht habe. Ich wollte es unbedingt mal in einer größeren Runde spielen und dann baue ich das bei mir auf so einem 1 Meter mal 2 Meter Tisch auf. Das ist ja schon sehr einvernehmend. Und dann spielst du das eigentlich auch nur alleine, aber trotzdem ist der ganze Tisch voll. Ja, das gibt es natürlich auch. Ich fand, das war so für mich jetzt auch der erste Berührungspunkt mit einem Solo-Modus von oder zu einem Spiel von Vital Lacerda. Und da habe ich mir auch gedacht, Mensch, also eigentlich sind die gar nicht so schlecht. Also die geben auch nicht oder die fügen auch nicht so viel zusätzliche Regeln hinzu. Das Spiel ist ja komplex genug, ich glaube, das weiß man. Und simulieren an den richtigen Stellen, zumindest ich kann da jetzt nur bei Speakeasy darüber sprechen, dass ich da schon so ein gutes Gefühl hatte, dass mich auf das Spiel an und für sich konzentrieren zu können. Was bei so richtig komplexen Spielen natürlich dann auch schon notwendig ist. Ich glaube, jeder, der da so seine Erst- oder Zweitpartie auch in der Drei- oder Vier-Spieler-Runde gespielt hat, der wird mir da sicherlich beipflichten, dass man erst am Ende der Partie oder vielleicht am Ende der zweiten Partie so wirklich begreift, wo macht man hier wirklich die Siegpunkte. Also da finde ich eben solche Solo-Modi auch gar nicht so schlecht und werten so ein Spiel auch auf, gerade solche hochpreisigen Spiele. Ich glaube, ich habe mir jetzt neulich Rococo geholt, die gibt es ja auch nur noch in der Deluxe-Version. Ich glaube, du bist auch ein großer Fan von Rococo.
Absolut.
Ich meine, da gibt es auch einen Solo-Modus, ich müsste mal gucken. Aber das wäre so das Nächste auf meiner Agenda.
Ja, wie gesagt, ich bin ja kein Solospieler, deswegen keine Ahnung, ob es für Rococo ein Solospiel gibt. Ein Spiel hätte ich noch als Solospiel, was ich zu Hause habe. Wir hatten es gerade eben schon im Vorgespräch darüber. Königreich Legacy habe ich mir angeschafft, habe das Grundspiel, ich glaube an zwei Abenden habe ich das Grundspiel durchgespielt, was relativ lang dauert, aber ich konnte einfach nicht aufhören und habe es dann eben am zweiten Abend auch komplett durchgespielt und habe mir dann auch die Erweiterung gekauft und seitdem steht das Grundspiel mitsamt Erweiterung im Schrank und irgendwie, jetzt packe ich es nicht mehr aus. Es hat so viel Spaß gemacht, dass ich mir dann natürlich auch weitere Sachen geholt habe und kaum waren die da, steht es im Schrank. Also ich weiß nicht, warum ich das nicht mehr rausholte, das ist komisch.
So ein extra Schritt, ja. Wir haben gerade eben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Man spielt so das Deck durch und weiß, okay, ich habe noch so viele Karten im Deck und ist dann auch irgendwie dran. Aber wenn es dann darum geht, die Booster-Packs wieder aufzumachen und dann weiterzuspielen. Hattest du das mit Sleeves gespielt oder hast du richtig überklebt und Karten zerrissen?
Ich habe das mit Sleeves gespielt. Ich empfehle es nicht.
Du bist auch ein kleiner Schisser, so wie ich.
Ja, ich empfehle es nicht. Lasst es einfach sein. Spielt es einfach. Ihr werdet es kein zweites Mal spielen. Was soll das? Dann macht es einfach. Genau. Ich werde es jetzt vielleicht nochmal von vorne anfangen, wenn ich es nochmal anfange und dann richtig spielen. Das mit diesen Sleeves, dann hat man immer gucken müssen, wo Kleber, die Aufkleber vorher ausdrucken und ausschneiden und die dann draufkleben und nachher wieder wegmachen und viel zu aufwendig. Lasst es einfach, spielt es so, wie es gedacht ist. Ich glaube, das ist wesentlich besser.
Ja.
Hat auch so Spaß gemacht, aber war halt noch ein bisschen ein zusätzlicher, aufwendiger Schritt dabei. Das
ja, ich glaube, ich habe auch ein Drittel der Zeit damit verbracht, die Karten aus den Sleeves rauszunehmen, wieder irgendwie was drunter zu legen, einzukleben oder aufzukleben, so ganz vorsichtig wieder in die Sleeves rein, bis man dann da eigentlich, weil das ist ja ein Spiel, das soll ja super schnell gespielt sein. Ja, du mischst, legst aus, wählst, welche Karten du ausspielen willst oder nutzen willst und es geht weiter. Und wenn man dann halt so viel dann zusätzliches Management betreibt bei so einem Spiel, aber das lernt man dann im Nachhinein. Aber es ist bei mir genau das gleiche. Grundspiel durchgespielt und zwei Erweiterungsbooster liegen noch ungespielt rum.
Komisch. Aber die hat auch Spaß gemacht, ne?
Ja, und es ist klein genug, es fällt nicht auf, es liegt wahrscheinlich irgendwo hinter der Ritze. Da ist es dann auch sicher davor, irgendwo auf dem Verkaufsstapel zu landen. Also ja, da kann es noch irgendwo bleiben.
Ja, das waren so meine Solospiele, weil ich sage jetzt die ganze Zeit schon, ich bin kein Solospieler. Ich spiele Spiele aufgrund der Gesellschaft. Also es sind Gesellschaftsspiele und deswegen mag ich auch die Gesellschaft. Ich unterhalte mich eigentlich auch mehr mit den Leuten, wie das ich irgendwie auf den Sieg spiele. Natürlich gibt es ein paar Kennerspiele, Expertenspiele. Da habe ich Bock auf das Spiel und da will ich das Spiel auch spielen. Aber es gibt auch einige Spielrunden bei mir, wo ich dann einfach nur die Leute gerne um mich habe und dann, wenn die Leute unbedingt ein Uno spielen, spiele ich auch das mit, obwohl Uno überhaupt nicht mein Spiel ist. Da geht es mir mehr um die Gesellschaft. Deswegen so Solo-Spiele. Wenn ich Solo spielen will, dann gehe ich auf BGA und spiele dann auch nicht Solo, weil dann gibt es andere Leute dort.
Man sitzt alleine da und spielt, ja.
Ja, genau.
Ob man noch mit jemandem spielt oder nicht. Aber das ist gut, dass du das jetzt aufbringst, weil ich habe mir jetzt erst kürzlich eine Jahresmitgliedschaft geholt bei BGA und ich nutze sie nicht, weil ich komme von der Arbeit nach Hause, ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner und ich setze mich dann eigentlich ungern nochmal vorm Rechner. Selbst Fernseher anmachen und Streamingdienst anmachen ist mir dann schon irgendwie zu viel. Ich setze mich lieber an den Tisch und spiele noch eine halbe Stunde irgendwie ein Solospiel. Also da ist bei mir dann auch die Hemmschwelle natürlich viel zu hoch, dann irgendwie so ein Speakeasy-Solo zu spielen. Das ist klar.
Ja, klar.
Aber so kleine Solo-Dinger oder wenn ich dann zu meiner Frau sage, komm, die Kinder sind heute irgendwie ein bisschen eher ins Bett, lass uns dann jetzt vielleicht mal 1,5 Stunden ein Kennerspiel oder sowas spielen, was wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Aber das kommt halt super selten vor und dann eine halbe Stunde irgendwie so ein Solospiel spielen, das geht fast immer bei mir.
Ja, stimmt, wenn man den ganzen Tag vorm Rechner sitzt. Ich sitze auch viel vorm PC im Büro, aber ich bin eben auch oft draußen und fahre Autos durch die Gegend. Und demnach kann ich abends eben auch vorm PC meine Zeit verbringen. Okay. Wäre das gewesen oder hast du noch was zum Thema Solospiele?
Ich werde heute, glaube ich, die ganze Folge über Solospiele reden. Deswegen können wir hier einfach mal einen Cut
das
machen.
Das ist ja schön.
Und wirklich über richtig gespielte Spiele sprechen. Und du wirst dann sehen, ich habe eigentlich jetzt nur Solospiele vorbereitet.
Okay, ich habe andere Spiele vorbereitet.
Dann fang du doch mal mit einem an.
Die vielleicht einen Solospieler-Modus haben, aber den ich nicht kennen werde. Fangen wir mal an mit Flossenschlag. Ich habe Flossenschlag gespielt, ist schon einige Zeit vorbei. Es ist ja so eine kleine Reihe, hat angefangen mit Flügelschlag. Da habe ich damals auf der Spiel doch in Duisburg, Dortmund, wo ist die Spiel doch gewesen? Die allererste Spiel doch, ich weiß nicht mehr, wo die war. Dort habe ich das ausprobiert mit random Leuten. Es hat mir überhaupt nicht gefallen, Flügelschlag. Dann irgendwann mal später kam ich nochmal dazu, eine Partie zu spielen. Da hat es mir schon besser gefallen. Und dann habe ich es mir auch irgendwann mal selber gekauft, weil es mir dann doch so gut gefallen hat. Flügelschlag, gerade das Thema gefällt mir sehr gut. Die Illustrationen von den real existierenden Vögeln. Alles toll. Spielmechanik auch super. Dann kam Wingspan, also Schwingenschlag mit den Drachen. Das war einfach eine Komplexitätsstufe obendrauf. Hat mir nicht gefallen, hat mir auch später nicht gefallen nach der zweiten Partie. Vor allem lag es wahrscheinlich auch daran, dass eben diese Drachen nicht wirklich existieren, sondern frei erfunden waren. Die sind schön illustriert und die sind auch schön erfunden und die Hintergrundgeschichten sind auch alle da, aber es ist halt nicht real. Und jetzt der dritte Ableger dieser Reihe ist Flossenschlag, wo es dann wieder um real existierende Tiere geht. Diesmal sind es Fische. Ich habe damals als Kind schon ein Aquarium gehabt. Ich bin von Fischen eigentlich auch mehr oder weniger fasziniert. Ich bin jetzt nicht, ich bin kein Angler oder irgendwie ein riesen Fischfan, aber Fische sind schon tolle Tiere. Und Flossenschlag macht jetzt genau das Gegenteil von Schwingenschlag. Sie gehen von der Komplexitätsstufe einen Schritt zurück, was ich auch sehr, sehr gut finde. Thematisch oder mechanisch funktioniert sehr ähnlich wie Flügelschlag. Es gibt drei Reihen im Ozean, die, wenn du dran bist, hast du mehrere Aktionssteine. Du nimmst dir dann einen Aktionsstein, suchst dir eine Reihe aus, setzt den oben an und gehst und tauchst dann diese Reihe nach unten. Und jede Karte, auf die du triffst, hat irgendeine Aktion drauf. So kannst du Karten ausspielen, du kannst Eier produzieren und aus diesen Eiern dann auch Jungtiere schlüpfen lassen und eben auf den Karten sind verschiedene Fische zu sehen, die dann dir am Ende Siegpunkte bringen und während dem Spiel eben zusätzliche Aktionsmöglichkeiten bieten. Und so geht es dann reihum, bis jeder alle Aktionen durchgeführt hat. Und am Rundenende gibt es dann eine kleine Rundenwertung, die von Anfang an bekannt sind. Die drei Rundenwertungen pro Spiel sind bekannt. Ja, und dann macht man Punkte und das war's. Es spielt sich wie ein Flügelschlag, bloß in wesentlich einfacher. Mir gefällt es total. Ich mag das einfach mal auch ein bisschen seichtere Kost. Es muss nicht immer eine Stufe höher sein. Habe ich jetzt auch bei verschiedenen anderen Spielen gemerkt, dass ich einfach von der Komplexität, ich mag komplexe Spiele, aber es tut mir ganz gut, wenn ich auch mal einen Schritt zurückgehen kann von der Komplexität. Macht mir einfach Spaß.
Du hast es jetzt von der Komplexität verglichen mit Schwingenschlag. Ist es aber noch mal seichter als Flügelschlag oder irgendwie?
Genau.
Oder
auch es ist noch mal seichter als Flügelschlag, ja.
Ja, okay. Ich war früher auch ein Riesenfan von Flügelschlag, weil das für mich so ein, ich würde nicht sagen Gateway-Spiel ist, aber so ein Dauerbrenner zumindest war zu dem Zeitpunkt. Das war, glaube ich, auch kurz vor der Pandemie, weil ich mich dann erinnern kann, ich wollte das noch einigen Nichtspielern einfach mal pitchen, war ein Riesenfehler. Da haben wir das irgendwie auf Tabletopia oder Tabletop Simulator gespielt. Und die sind da komplett ausgestiegen. Das hat ewig lange gedauert und zu viert, das hat da nicht so wirklich die Faszination mit rübergebracht. Was für mich da widerspricht, dass das ja ein Riesenschritt war vom Production Value, ja, von angefangen von der Anleitung, dann der Würfelturm, die Eier, die jetzt eigentlich auch nicht so thematisch eingebettet waren, muss man sagen. Das waren ja eigentlich nur Ressourcen, um irgendwo draufzulegen, das, ja. Ja, aber du hast sie nicht wirklich schlüpfen lassen. Ich glaube, bei Schwingenschlag ist irgendwie so eine Mechanik mit drin, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht erzähle ich auch kompletten Blödsinn. Oder es war vielleicht auch in einer Erweiterung. Ich habe nur das Gefühl, wir haben schon relativ oft über solche Schlagspiele gesprochen.
Ja.
Und das ist bei mir tatsächlich auch einer der Gründe, weshalb ich überhaupt keinen Reiz mehr dafür empfinde. Also Schwingenschlag hat mich nicht irgendwie unterm Sofa hervorgeholt. Flossenschlag war so, wie weit, wenn wir es treiben, da haben wir schon irgendwie alle gescherzt. Und ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfischfreund. Also deswegen lässt mich das Thema da ziemlich kalt. Wenn du sagst jetzt auch mechanisch, fühlt sich das sehr ähnlich an, ist auch nochmal seichter als Flügelschlag. Kannst du da noch irgendwie so einen Unique Selling Point für Flossenschlag irgendwie geben? Oder ist es einfach nur more of the same, anderes Thema? Und einmal vertikal statt horizontal oder andersrum.
Im Grunde ist es more of the same im anderen Thema. Mhm. Wie gesagt, von der Komplexität etwas einfacher. Und du generierst halt auch Eier. Aus diesen Eiern schlüpfen Jungtiere. Und wenn du dann drei Jungtiere auf einem Feld zusammen hast, hast du einen Schwarm. Und die Schwärme geben dann am Ende relativ viel Punkte. Die kannst du dann auch durch deine Ozeane noch bewegen, um eben diese Schwärme besser bilden zu können. Ja, aber im Endeffekt ist es... Es fühlt sich an wie ein einfacheres Flügelschlag. Boah, diese Namen. Wahnsinn. Aber mir gefällt es total. Also ich mag es. Ich mag aber auch beide. Ich werde auch beide behalten. Flügelschlag sowie Flossenschlag. Ich würde es jetzt aber auch nicht als Einstiegsspiel oder einem Nichtspieler vorsetzen. Dafür ist es vermutlich noch ein bisschen zu komplex. Also Flossenschlag jetzt.
Also immer noch so ein mittleres Kennerspiel, würdest du dann sagen?
Unteres, mittleres, ja. Unteres Kennerspiel.
Ja. Ja, also ich lechze nicht danach, aber wenn mich irgendjemand mal überreden möchte und sagt, Mensch, ich bin ein Riesenfan und setzt mir das auf den Tisch, dann würde ich mich erbarmen.
Ja. Ich glaube, demnächst eine Erweiterung ist jetzt schon wieder angekündigt worden und Feuerland wird es. Ach, übrigens, das Spiel ist von Feuerland Spiele. Der Designer ist David Gordon und Michael O'Connell und Artists sind, Catalina Martinez, Anna Maria Martinez Jaramillo und Mesa Schumacher. So, damit ich das auch getan habe. Erweiterung ist angekündigt, auch bei Feuerschlag. Da geht es um Riffe und um Haie. Da bin ich auch mal gespannt. Soll ein bisschen neue Mechanik reinbringen und eben Haie als Fische.
Da würde ich doch einfach mal glatt mit anknüpfen und auch ein Fischthema nehmen. Aber vielleicht eher das böse, die böse Variante, Fische fangen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, bei mir geht es um Solospiele, also vielleicht errät es schon der eine oder andere. Ich habe Conservas gespielt. Ist im Original bei Salt and Pepper Games erschienen, auf Deutsch bei Frosted Games. Designer ist Scott Elms, der viele der Tiny Epic Spiele wohl gemacht hat. Beer and Bread war mit involviert. Also ist durchaus auch ein geläufiger Name. Und was machen wir bei Conservas? Oder was mache ich bei Conservas? Es ist ja ein Solospiel. Es ist eigentlich ein Backbuilder. Wir haben unterschiedliche Karten. Primär geht es hier um Schiffe. Ich starte am Anfang mit, das ist auch schon wieder zwei Wochen her, ich glaube, mit mindestens einem Schiff starte ich. Das muss ich teilweise auch unterhalten und ziehe aus einem Säckchen Fischtoken und platziere dann immer 5 Fischtoken auf einer Schiffkarte und jedes Schiff sagt, wie viele Fische kann es denn fangen und wie viele gehen wieder ins Meer. Also dann lege ich von diesen 5 Tokens, die ich da drauf lege, sagen wir mal, das Schiff kann 2 Fische fangen, lege ich 2 oben aufs Schiff und die anderen dann unten drunter. Ich kann im Laufe des Spiels mehr Schiffe mir holen und da dann auch wieder mehr sammeln. Ich habe aber auch eine Karte mit dem offenen Meer. Da ziehe ich dann auch immer 5 Tokens, lege die da drauf. Und dann schaut man sich an, am Ende einer Runde, wie viele Chips einer Sorte liegen denn da im Meer, entweder unter dem Schiff oder im offenen Meer. Und die Anzahl einer Sorte minus 1 wird dann wieder in den Sack gepackt, sodass ich da das eigentlich ganz gut steuern kann. Wenn ich sage, ich gehe jetzt überhaupt nicht auf Miesmuscheln, dann packe ich die alle ins offene Meer. Super, dann vermehren die sich und ich kann dann vielleicht in der Runde 2 oder Runde 3 dann auf diese Art von Fischen gehen. Das Spiel ist in Szenarien aufgebaut, die aufeinander aufbauen. Man kann sagen, so wie kleine Missionen mit unterschiedlichen Marktbedürfnissen. Das ist alles aufgebaut in einem kleinen Ringbuch. Und die erste Mission fängt dann an, ich habe 2 verschiedene Arten von Fischen. Und ich sehe auch in dem Ringbuch den Marktwert von Fischtyp 1, Fischtyp 2. Und ich muss zumindest da in den Anfangsszenarien von links nach rechts mehr in mich durcharbeiten. Dann verkaufe ich einen Fisch, kriege dafür ein Geld von einer Sorte und später verkaufe ich vielleicht 3 Fische und kriege dafür 8 Geld oder sowas. Und für jedes Szenario gibt es ein gewisses Ziel, was ich erreichen muss. Das ist zum einen Geld, das ich dann sammle. Und zusätzlich aber auch, wie viele Fisch oder wie groß der Fischbestand ist im Meer. Wenn ich nämlich komplett überfische, dann habe ich am Schluss auch das Spiel verloren. Und das ist so eine kleine, wirklich interessante Mechanik, da die Balance zu halten mit, wie generiere ich möglichst viele Punkte, aber wie sichere ich mir die in den nächsten Runden auch den entsprechenden Fischbestand, dass ich dann auch in den nächsten Runden mir Punkte holen kann. Dann gibt es noch zusätzlich, ich habe schon gesagt, mehrere Schiffe, die man dazu holen kann. Die kosten einmalig Geld. Es gibt auch Schiffe, die für die muss ich immer einen Unterhalt zahlen. Also da dezimiere ich mir dann auch schon meinen Geldvorrat. Aber ich habe auch noch Aktionskarten, würde ich jetzt mal sagen, die ich dann gegen Fische eintauschen kann. Ja, also meistens so einen beliebigen Fisch abgeben, um mir dann eine Karte zu holen oder 2 Fische der gleichen Sorte, damit ich eine Aktionskarte bekomme. Und das sind dann ganz typisch entweder Einfachaktionen oder Permanentfähigkeiten oder Aktionen, die ich mehrmals in der Runde triggern kann und geben mir dann zusätzliche Boni. Und wenn ich jetzt sage, jedes Mal, wenn ich 3 Fische einer Sorte auf einer Meerkarte habe, dann vermehrt sich da die Fischsorte und nochmal um 1 mehr. So in der Art. Und da habe ich so einen Eindruck, dass da schwankt ein bisschen die Qualität dieser Karten. Ich hatte nach 3, 4 Partien schon den Eindruck, okay, ich muss jetzt primär auf diese Arten von Karten gehen, damit meine Engine dann das Laufen anfängt. Mhm. Und andere Karten, die sind dann halt sehr situationsbedingt, wenn der Markt dieser Karten, die Auslage von 3 Karten dann einfach nicht passt, muss ich mir da nichts holen. Das wird dann auch für die nächste Runde geleert. Aber da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, das sind schon die Qualität oder die Güte der Karten, sagen wir es mal so, weil mit der Qualität des Spielmaterials hat das ja nichts zu tun, aber die Situation, wann ich diese Karte wirklich effektiv nutzen kann, die schwankt halt so sehr, dass ich dann da auch beim Leeren der Auslage mit 3 neuen Karten auch nicht immer das Gefühl hatte, oh, ich habe mich da jetzt aber groß verbessert und ich komme jetzt da aus vom Fleck weg. Auch die Schiffe fand ich da dann schon sehr, sehr ähnlich. Da gibt es dann halt einmal das Schiff, da zahle ich einen relativ hohen einmaligen Betrag von 8, 9 Münzen, damit kann ich dann 3 Fische fangen und habe keinen Unterhalt. Ja, das ist natürlich eine Seite des Spektrums, da kann ich mir dann solche Schiffe holen, das sind diese, die haben alle ganz, ganz interessante Namen, aber kann man sich vorstellen, das sind dann diese großen Trawler, die dann quasi das Meer leer fischen und ich kann halt auch so eine kleine Schaluppe haben, Namen, also keine Ahnung, heimblöd. Da fange ich halt nur einen Fisch, habe keinen Unterhalt, da komme ich halt auch nicht wirklich vom Fleck weg. Mhm. Es ist Teil dann dieser Mechanik, das dann auch zu balancen, die mir nicht allzu viele Schiffe zu holen, weil ich ziehe immer 5 Karten, so oder so. Ich kann freilich auch dann entscheiden, gewisse Sorten dann ins Meer zu schmeißen, aber die Schiffe fangen immer. Also ich muss auch immer irgendwas in die Schiffe legen. Und was ich jetzt noch vergessen habe zu sagen, es gibt auch Wassertokens. Also ich kann auch in dem Fall auch sagen, okay, das Schiff fängt nur Wasser und ich schmeiße die ganzen Fische dann wieder runter ins Meer. Das geht. Also das ist so eine interessante Mechanik, da die Balance zu finden. Dann gibt es das Ringbuch mit 12 Monaten, die man durchspielen kann. Und ich habe dann so nach dem Monat April irgendwie so das Gefühl gehabt, jetzt habe ich hier auch alles schon gesehen. Ich habe dann mal gespickt, was gibt es denn noch so im November, Dezember.
Ja, das wollte ich gerade fragen.
Es wird sicherlich schwerer. Und es gibt in der Regel, es gibt auch Hinweise, hey, wenn das Spiel dir zu einfach ist, versuch's doch mal so. Und dann hast du dann so 5 Möglichkeiten, dir das Spiel noch schwerer zu machen. Das zieht bei mir halt irgendwie nicht. Mhm. Ich will ein Spielerlebnis haben, das ist von vornherein rund und ich will mir das nicht in Anführungszeichen Hausregeln, ja, auch wenn mir das Spiel diese Regeln vorgibt mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Lieber beiße ich mich da rein und beiße am Anfang auch auf Granit, bis ich dann irgendwann das Spiel verstanden habe. Aber es hat mir jetzt nicht so viele strategische Kniffe irgendwie abverlangt. Ich hatte dann irgendwann im März, ich hatte so eine Engine gehabt, ich hätte dann noch von den, ich glaube, 8 Tagen, die man dann Zeit hat, 8 Runden, die man Zeit hat, ich hätte nach der 5. Runde schon schließen können. Ich habe dann eigentlich nur noch 3 Runden gezogen und das ist dann natürlich auch so ein Backbuilding, dann musst du die ganzen Tokens wieder reintun, dann wieder mischen, dann wieder immer 5 Karten ziehen, 5 Tokens ziehen. Das ist dann schon sehr viel Aufwand für so ein kleines Solospiel, wo ich mich am Anfang wirklich sehr drauf gefreut habe, das mal auszuprobieren, weil Daniel das auch in der Pile of Shame-Folge mal erwähnt hatte. Ich glaube, aus dem Grund habe ich es mir dann auch irgendwann mal geholt. Aber hinten raus flacht es ein bisschen ab. Es ist für Solospiele definitiv etwas, das man sich mal angucken kann. Aber eher, wenn man so diese Puzzles und die Challenges sucht und jetzt bei weitem keine Story oder keine großen Mechanik-Twists erwartet, sondern einfach nur so vor sich hinspielen möchte und mag und damit auch kein Problem hat, dann kann man hier durchaus auch gut zugreifen.
Jetzt hast du mich ganz schön hin und her gerissen. Am Anfang, als du beschrieben hast, war ich echt fasziniert von diesem Spiel. Das sieht auch echt toll aus. Und die Mechanik, so wie du es beschrieben hast, super. Habe ich gedacht, boah, alles klar, muss ich vielleicht auch mal ausprobieren. Dann hast du umgeschwenkt und hast die negativen Punkte gebracht. Dann habe ich gedacht, vielleicht doch nichts. Jetzt bin ich hin und her gerissen. Würdest du es mir empfehlen, es mal auszuprobieren?
Nachdem ich ja jetzt weiß, dass du kein großer Solospieler bist, glaube ich, das würde dir auch nicht gefallen. Da ist die Mechanik jetzt nicht so unique, dass du da einen großen Widerspielwert rausnehmen würdest. Ja, das ist vom Thema, ist es super spannend. Ja, auch dieser Aspekt, ich darf nicht überfischen, ich muss den Balance so finden.
Genau,
das ist absolut der Reiz. Aber dann bleibt das Spiel halt mechanisch relativ flach und mit jeder Runde merkst du halt einfach, das ist nur ein Abarbeiten.
Ja,
und dir muss so ein Spiel gefallen. Es gibt Leute, die bauen auch gerne, basteln oder puzzeln auch gerne 4000 Teile Puzzle. Das ist auch nur eine reine Beschäftigung. Ich kann dem auch nichts wirklich abverlangen. Aber es gibt Leute, die setzen sich jeden Abend hin und machen das und finden das
meine
spannend. Und ja, meine Frau genauso.
Ja.
Und so eine Art Spiel wird es dann hinten raus.
Okay.
Ja, es gibt die Challenges, du kannst es dir schwieriger machen, du kannst dich da reinbeißen. Aber spätestens nach der einen Runde, wo ich einfach schon gesagt habe, für mich lohnt sich das jetzt hier nicht, um mal weiterzuspielen, hat bei mir dann einfach die Meinung da gekippt.
Okay.
Ja, es ist kein schlechtes Spiel, aber man muss es nicht unbedingt haben.
Ja, zum Thema Puzzle fällt mir immer die eine Alf-Folge ein. Ich hoffe, Alf ist noch jedem bekannt. Oder bin ich da schon zu alt? In der einen Alf-Folge wird Alf eben zu Hause gelassen und die Tenners gehen auf irgendwie Konzert oder sowas und Alf bleibt alleine daheim. Und der Vater gibt dann Alf ein Puzzle und hat gesagt, hier, beschäftige dich damit. Und Alf so, was ist das? Ja, das ist ein Puzzle. Du musst es wieder ganz machen. Wieso? Ich habe es nicht kaputt gemacht. Und genau der Meinung bin ich halt auch. Warum sollte ich mich damit beschäftigen? Ich habe es doch gar nicht kaputt gemacht. Ja. Puzzle ist überhaupt nicht mein Ding. Ja. Aber manche beschäftigen sich damit. Ist ja auch ein Solospiel im Endeffekt.
Ich mag Puzzle im Sinne von kleine Rätsel, aber die müssen halt kurzweilig sein. Die müssen sich nicht als dauernd meine Konzentration überspannen, ja, oder einfach nur als Arbeit sich anfühlen, sondern die Abwechslung ist mir dann wichtig, ja.
Dann habe ich eine relativ gute Überleitung zu meinem Spiel. Du hast gemeint, die Szenarien machen dein Spiel immer nur schwerer, es kommt aber nicht wirklich was Neues hinzu. Ähnlich ist es auch bei meinem Spiel. Es geht um bis 20. Ich habe vorhin mal durchgeguckt durch unsere Liste, was für Spiele haben wir denn vorgestellt und es ist tatsächlich noch gar nicht vorgestellt worden. Es ist ein sehr kleines Spiel von drei Magier-Spiele. Designer sind Lena Burkhardt und Günther Burkhardt und Artist ist Rolf Vogt. Es ist ein kleines Memory-Spiel und ich liebe dieses Spiel. Ich bin kein guter Spieler in Memory, aber dieses Spiel ist wahnsinnig gut. Du hast einen Kartenstapel von 20 Zahlen und du hast einen anderen Kartenstapel von, ich glaube, 40 Aktionskarten oder so. Es sind auf jeden Fall mehr als 20. Und Ziel des Spiels ist es, kooperativ in der Runde bis 20 zu zählen. Also ich fange an, ich sage die 1, dann kommt Tobi mit der 2, dann kommt Dennis mit der 3, dann fange ich wieder mit der 4 und so weiter, bis wir bei der 20 sind. Das ist relativ einfach. Der Clou sind jetzt diese Kartenstapel. Ganz am Anfang, die erste Aufgabe, werden zwei Zahlenkarten gezogen und diese Zahlen werden miteinander vertauscht. Also wenn ich die 5 und die 12 ziehe, dann zähle ich eben 1, 2, 3, 4, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 13, 14, jetzt hätte ich es fast verbockt und so weiter bis 20. Das ist die erste Aufgabe. Die bleibt fürs ganze Spiel über bestehen. Wenn wir es schaffen, bis 20 zu zählen, alles cool, kommt die nächste Aufgabe obendrauf. Also die vorherige Aufgabe wird verdeckt. Man muss sich merken, was für eine Aufgabe das war. Und dann sagt die Aufgabenkarte, bei der 9 muss man Miau sagen. Dann zählt man wieder bis 20, macht die ganzen Aufgaben. Wenn es richtig ist, kommt die nächste Aufgabe hinzu. Und so kommen immer mehr und mehr Aufgaben rein. Wenn man Fehler macht, verliert man Lebenspunkt und man setzt sich am Anfang normalerweise einen Schwierigkeitsgrad. Du kannst sagen, ich spiele auf leicht, dann muss ich eben so und so viele Aufgaben bewältigen, dann ist das Spiel rum. Oder du sagst, ich spiele auf schwer. Und diesen Aspekt lasse ich komplett weg. Ich sage einfach, wir spielen, bis wir keine Leben mehr haben. Und dann gucken wir, wie viel haben wir erreicht. So macht mir das Spiel wesentlich mehr Spaß. Und warum sollte ich aufhören, wenn wir gerade auf Schwierigkeitsgradstufe leicht alles geschafft haben? Dann breche ich nicht ab und fange ein neues Spiel an und spiele es dann auf Mittel, sondern ich spiele einfach weiter. Das Spiel ist grandios. Ich habe es dem Dennis gezeigt auf dem BSN-Wochenende. Er fand es auch super. Ich glaube, er hat sich sogar gekauft. Kennst du denn bis 20?
Ich kenne es. Ich habe euch auch spielen sehen und habe auch gesehen, dass ihr alle ein Dauergrinsen hattet und das ein Riesen-Gaudi war. Ich habe das Spiel auch sehr gut in Erinnerung. Ich meine es aber bisher nur einmal gespielt zu haben. Es fährt ihr im gleichen Fahrwasser oder im ähnlichen Fahrwasser wie die anderen kleinen Drei-Hasen-Spiele, Kakerlaken-Poker und Kakerlaken-Salat, was man so mal so schnell auf den Tisch bringt. Ja, und Gaudi-Spiele, Merkspiele, Regeln, die irgendwie alles mal durcheinander bringen. Und ich stand neulich tatsächlich auch bei uns lokal in der Müller und habe da bis 20 gesehen, hatte in Erinnerung, was sie da so für ein Erlebnis hatte. Und ich war kurz davor, es mir zu holen, primär, um es dann vielleicht auch mal mit meiner Tochter und meiner Frau dann zu spielen. Aber ich glaube, da muss ich noch warten, weil meine Tochter noch nicht eingeschult ist, bis da so das Zahlenverständnis und Merkverständnis so gefestigt ist, dass man da auch mal Zahlen tauschen kann, ja, und die Regeln dann immer mehr in den Vordergrund gehen. Aber es ist auf meiner Want-to-Buy-Liste definitiv, weil es halt einfach so ein kleines Spiel ist und Lückenfüller, was machen wir jetzt noch? Man ist eine große Gruppe oder mittelgroße Gruppe vielleicht, dann ist die Gaudi, glaube ich, noch mehr vorprogrammiert. Und freue mich da schon auf die nächste Partie oder wenn ich das irgendwann mal habe oder mitspielen kann.
Ich finde es bei dem Spiel halt faszinierend. Ganz viele Spieler haben schon zu mir gesagt, ich bin kein Memory-Fan und ich kann das nicht. Und es funktioniert trotzdem. Es ist echt Wahnsinn, wie viel man sich merken kann. Schwierig wird es dann erst ab der zweiten Partie. Wenn du direkt eine nachfolgende zweite Partie anschließt, dann hast du die ganzen Sachen von der ersten Partie noch im Kopf. Da tut eine Pause von ein, zwei Stündchen gut, bis man dann die zweite Partie startet. Ja. Aber wie du sagst, als Absacker oder als Aufwärmer vom Spieleabend absolut geeignet. Mal kurz.
Und sowas Spiel macht mir als Memory-Spiel dann noch viel mehr Spaß, weil es so kurzweilig ist, als jetzt so ein, ich nehme jetzt mal den neueren Vertreter Wilmot's Warehouse, wo man auch überall sagt, es ist ja erstaunlich, was man sich alles merken kann, in dem Fall ja Gegenstände oder Geschichten, die man sich dann merkt und die dann einsortiert. Wir haben ja auch schon oft genug hier in den Folgen drüber gesprochen. Aber das dauert mir dann ein bisschen zu lange, als dass das für mich so ein kurzweiliges Gaudi-Spiel ist. Und gerade die Situation, wo dann einer dann halt wieder vergisst, die eine Regel zu befolgen, und man eigentlich nur noch darauf wartet bei bis 20, dass die eine Person wieder failt.
Ja, genau.
Das hat für mich einfach einen viel, viel größeren Reiz bei solchen Memory-Spielen.
Ja, Wilmot's Warehouse fand ich auch fasziniert, wie viele Sachen man sich merken kann, dass das so funktioniert, so gut funktioniert. Das ist faszinierend, aber irgendwie war bei mir nach der zweiten Partie der Reiz weg. Ich habe es dann nicht mehr auf den Tisch gebracht. Das ist mittlerweile auch ausgezogen.
Schön, dass du das jetzt erwähnt hast. Also es habe ich es gleich wieder auf meiner Checkliste nach oben geschoben. Das ist gut, weil ich habe ja ein bisschen Geld gespart. Ich habe mir nämlich ein Print-and-Play-Spiel geholt vor einer gewissen Zeit. Ich hätte es eigentlich auch in der Pile of Shame-Folge darüber erzählen können. Aber das ist dann so in Vergessenheit geraten, weil es auch ein Crowdfunding-Projekt war. Crowdfunding für Print and Plays, das ist dann meistens immer so, zahle ich hier $5 und eine Woche später kriegst du dann einfach die Dateien zum Runterladen und dann gammelten die irgendwann auf dem Drive dann rum. Bis vor kurzem ja die Golden Geek Awards verliehen wurde und ich dachte mir, hey Mensch, also bei den Recommended Solo-Spielen 52 Decks kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt. Ich hatte damals 52 Realms Adventures gebackt. Dann habe ich mir das nochmal ausgesucht, wo sind die ganzen Dateien, ausgedruckt und gesagt, Mensch, jetzt setze ich mal hin, ich lerne die Regeln, ich spiele das jetzt einfach mal. Mensch, ich bin von dem Spiel richtig begeistert. Das ist ein Spiel von Matthew Dunstan und Rory Muldoon. Publisher hier ist Postmark Games. Jeder, der jetzt hier angefixt ist, kann dann auch direkt beim Verlag sich, glaube ich, das Spiel auch holen. Auch das neue Spiel 52 Decks ist da im Moment auch, glaube ich, für £5 oder $5 kann man sich das da kaufen. Ich kann aber zum 52 Decks noch nichts erzählen. Ja, 52 Realms, was macht man hier, was braucht man da? Ein Drucker wäre nicht schlecht, dass man hier zwei DIN A4 Seiten sich ausdrucken kann. Und ansonsten ein 52-Karten-Deck, ein typisches Poker-Karten-Deck. Gibt ja in letzter Zeit immer wieder solche Spiele, die auf Poker-Mechaniken basieren und die einen riesen Reiz ausmachen. Wenn ich jetzt an The Gang denke oder jetzt auch Balatro im digitalen Bereich und etliche Klone, die da jetzt kommen, die sich alle an solchen Poker-Decks orientieren. Und was so ein bisschen unique ist und was diesem Spiel hier vielleicht auch am ähnlichsten kommt, ist Regicide. Darüber hatte ich auch schon mal gesprochen. Regicide Legacy, wo man mit einem Pokerdeck mit den Farben, mit den Ziffern interagiert. Man braucht nicht wirklich viel mehr. Und bei 52 Realms Adventures ist es so, das ist ein Dungeon Crawler eigentlich. Auf einer DIN A4 Seite haben wir eine Map mit unterschiedlichen Räumen und die Räume sind verbunden, entweder dann mit einzelnen Ziffern oder mit normalen Zahlen, wo ich dann vielleicht auf dem Weg zum nächsten Raum einen Gegner bekämpfen muss. So, und das Deck an den 52 Karten ist gleichzeitig ein bisschen mein Leben, aber daraus ziehe ich dann auch die Gegner. Also wenn das Deck einmal runtergespielt ist, habe ich das Spiel verloren, wenn ich nicht bis zum Schluss den Boss besiegt habe. Das ist so die wichtigste Prämisse. Dann kann ich unterschiedliche Charaktere spielen, die verschiedene Spezialfähigkeiten haben. Da muss ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Das sind immer so drei Spezialfähigkeiten. Das ist gut überschaubar. Und auf diesem Charaktersheet kann ich mir drei verschiedene Arten von Items hinlegen, auch in Form dieser Pokerkarten. Das eine ist Beute, die zählen am Schluss dann eigentlich nur Siegpunkte. Ein König ist 13 Punkte wert, eine 10 ist halt 10 Punkte wert. Und wenn ich da Karten in meinem Beutefach habe und ich gewinne das Spiel, dann zähle ich am Schluss einfach diese Karten zusammen. Dann habe ich noch Items. Da lege ich dann eine Karte neben meinen Charakter hin. Und wenn es eine Herzkarte ist, ist es halt ein Heiltrank. Da kann ich mir dann Wunden heilen, weil wenn ich eine gewisse Anzahl an Wunden habe, habe ich das Spiel auch verloren. Das will ich dann also auch da vermeiden. Dann gibt es noch andere Karten, mit denen ich dann mein Equipment wieder auffüllen kann, weil das ist der dritte Pool an Items, die ich da habe, meine Equipment-Cards. Die brauche ich, um Gegner und Bosse zu bekämpfen. Wie passiert das Ganze? Ich gehe jetzt in den Raum rein oder ich gehe in den Gang. Da steht dann Boss-Typ A, B, C. Die sind tendenziell eigentlich nur stärker, haben mehr Lebenspunkte. Das ist also auch so eine Lebenspunkte-Leiste, wo ich einfach eine kleine Münze oder einen Marker hoch und runter schiebe. Und dann ziehe ich von dem Deck zwei Karten und die höherwertige Karte ist der Boss und die niedrige Karte ist dann die Belohnung. Wenn ich, also ich habe jetzt gerade gesagt Boss, es ist einfach, kann auch ein ganz normaler Mob sein, aber das Spiel gegen einen Gegner, gegen einen Mob und den Boss ist relativ ähnlich. Und die Belohnung, wenn ich also diesen Mob besiege, kann ich mir dann entscheiden, ob ich die Belohnung dann entweder in meinen Beutestapel lege oder in mein Equipment lege oder als Item benutze. Ja, also ich habe hier tatsächlich sehr viel Entscheidungsspielraum für so ein relativ kleines Spiel. Mhm. So, und was ich dann mache, ich ziehe wieder eine Karte vom Deck. Die Mob-Karte hat mir gesagt, was für eine Art Gegner das ist. Es ist ein Kobold, es ist ein Wicht. Die haben alle unterschiedliche Aktionsfähigkeiten oder Angriffe. Und die nächste Karte, die ich ziehe, sagt mir, mit was für einem Angriff muss ich denn jetzt rechnen? Kann ich den irgendwie sofort blocken oder ist es ein Soforteffekt von einem Gegner? Und dann muss ich versuchen, meine Equipment-Cards so zu tappen, zu benutzen, dass ich den Mob relativ schnell auf seine 0 Lebenspunkte runterbringe. Ein Joker hat dann einen Angriff von 11. Dann kann ich dann auf der Lebenspunkteleiste vom Mob dann den entsprechenden Stein runterziehen. Und jetzt gibt es da auf der Lebenspunkteleiste aber einzelne Felder. Wenn ich die erreiche, kann ich den Angriff des Gegners komplett parieren. Also versuche ich dann auch immer auf der Leiste so einen Zahlenwert zu erreichen, dass ich da von Bonusfeld zu Bonusfeld bis auf 0 Lebenspunkte runterhüpfe. Und das ist eigentlich auch eine ganz interessante Mechanik, weil ich will dann möglichst viele Equipment-Cards haben, die unterschiedliche Werte haben, um da flexibel auf der Leiste runterhüpfen zu können. Aber wenn ich viele Equipment-Cards habe, habe ich weniger Beute, ich habe weniger Items und ich komme vielleicht auch viel langsamer durch den Dungeon durch. Und ja, dann gibt es noch extra Räume, wo ich wieder Karten ziehen muss. Die Asse sind Flüche. Immer wenn ich ein Ass ziehe, passiert immer irgendwie was Schlechtes. Ich verliere ein Item oder ich verliere eine Equipment-Karte. Ich kriege eine Wunde. Die kann ich dann auch teilweise mit Heiltränken negieren. Und dann so versucht man sich dann durch den Weg durchzuarbeiten, bis man beim Boss ist und den Boss dann besiegt. Und da habe ich jetzt zwei unterschiedliche Charaktere durchgespielt. Einmal den Barbaren und einmal die Seherin, die sich auch sehr unterschiedlich spielen. Der cool. Barbar, der kann dann mit seiner Axt quasi auf den Gegner einhämmern und dann doppelten Schaden von einer Equipment-Karte machen, dann kommt die Equipment-Karte aber auch weg. Und bis jetzt sehe ich keine Möglichkeit, vom Ablagestapel oder verlorene Karten auch wieder zurück ins Deck zu holen. Vielleicht gibt es noch andere Charaktere oder zusätzliche Dungeons. Aber das hat mir richtig Spaß gemacht. Für so ein einfaches Print-and-Play und ich nehme mir ein Poker-Deck, spiele das runter. Das hat einen richtigen Sog bei mir entwickelt, wo ich jetzt eben nicht das Gefühl habe, ich habe hier schon alles gesehen und ich weiß, wie sich das spielt. Es gibt sicherlich einzelne Charaktere, die sind ein bisschen einfacher, würde ich sagen, zu spielen. Da ist jetzt der Spielreiz nicht so hoch. Aber andere, wo ich jetzt beim Barbaren mir auch gedacht habe, naja, gibt noch so eine Blockmechanik, warum sollte ich jetzt mit dem Barbar blocken? Aber dann hier und da dann doch wieder Situationen, wo genau diese eine Fähigkeit wichtig ist, dass man die ausführt, Und dann fühlt sich das auch richtig belohnend an. Und dann hat der Nervenkitzel, wie viele Räume muss ich denn noch schaffen bis zum Boss? Reicht mir mein Deck? Nehme ich noch den kurzen Weg oder gehe ich noch einen Umweg? Das hat mir bis jetzt echt super Spaß gemacht. Aber ich bezweifle, dass du von dem Spiel noch nichts gehört hast, oder?
In der letzten Folge hatten wir es ja schon drüber, gerade bei den Golden Geek Awards haben wir ja schon drüber gesprochen.
Ja, aber die Zweispieler-Version des 52 Decks, ja, es ist wirklich von den gleichen Autoren. Sieht auch inhaltlich oder von der Grafik ähnlich aus, aber das sind zwei unterschiedliche Spiele, ja.
Ja, aber Wahnsinn, du hast mich jetzt tatsächlich angefixt. Ich bin kein Solospieler, hör auf damit. Was mich nur interessieren würde, wie aufwendig ist denn das Print and Play? Ist das nur ein Sheet? Ist das der Dungeon, den du ausdruckst und du benutzt ein normales Pokerdeck? Oder sind die Pokerkarten auch mit dabei? Weil ich habe jetzt hier schon Bilder gesehen, wo die Pokerkarten schon sehr krass illustriert sind. Oder ist das irgendein
Brauchst du
Special-Pokerdeck?
nicht. Brauchst du nicht. Du
Und das
nimmst ein
dritte
ganz
ist
normales
die.
Pokerdeck.
Ja, aber wäre das dabei bei den Print-Files?
Nein, nein. Also habe ich
Nee,
jetzt
ist nicht
nicht
dabei.
gesehen. Brauchst
Okay.
du nicht. Du brauchst
Und.
ein DIN A4-Sheet für den Dungeon, einen für die Charaktere. Und das zweite Sheet ist so halb bedruckt, dass du die Charaktere immer drehen kannst und so halb unter das Dungeon-Sheet legst. That's it. Du brauchst nicht mehr.
Okay. Weil ich habe ja auch schon Print and Plays mir selber erstellt und wenn du eben diese Karten dir selber erstellst, müsst ihr auch ganz penibel darauf achten, dass alle Rückseiten passen, was dann auch immer schwer ist. Oder du benutzt eben undurchsichtige Sleeves. Und hier stehen auch Meeples rum. Gibt es da auch 3D-Print-Files, die da dabei oder haben die wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Meeples genommen? Das geht natürlich auch.
Vielleicht sind da irgendwelche STL-Files. Ich habe im Moment keinen 3D-Drucker.
Okay.
Von dem her, ja, ich sehe bei mir schon die Notwendigkeit. Neulich kam meine Frau nochmal auf mich zu und meinte, ja, das wäre doch mal schön, wenn man sowas drucken könnte. So
Ja,
ein
okay.
großer Wink mit einem Zaunpfahl. Nein, du brauchst eigentlich wirklich nur, ich habe jetzt so von meinem alten Pandemie Legacy, dieses ganze Spielmaterial und die Würfelchen, die habe ich irgendwann mal aufgehoben, weil die kann man immer wieder verwenden. Da habe ich jetzt so drei Würfelchen genommen, einen für die Leiste, einen für den Dungeon und einen zum Markieren, gegen welchen Boss-Typ ich gerade spiele. That's it. Du kannst auch Münzen nehmen. Also das ist super,
Ja,
super
oder
easy.
ein Monopoly hat vielleicht auch der ein oder andere zu Hause. Das
Irgendwas.
kann man auch irgendwie
Ja,
ausschlachten.
genau. Ein Kartendeck. Zwei Seiten ausdrucken und du kannst schon losspielen.
Okay, werde ich mir anschauen. Da hast du mich echt überzeugt davon. Cool, gefällt mir. Vor ein paar Wochen war Wald und Würfel, da habe ich ein Spiel gespielt, was mir nicht so gut gefallen hat. Hier kam es relativ gut an, gerade bei der Vorfreude auf Spiel des Jahres, beziehungsweise unsere Tipps für Spiel des Jahres von der Redaktion, wurde öfters mal Echos der Zeit genannt. Und ich habe Daniel schon gesagt, ich muss mir das irgendwie angucken, wenn das so oft genannt wurde. Und bei Wald und Würfel, bei dem Spiele-Event, habe ich es mir dann angeguckt und bin überhaupt nicht so fasziniert wie alle anderen. Das Spiel funktioniert tatsächlich sehr rund und mechanisch hat es mir auch wirklich gut gefallen, aber das große Problem, was dieses Spiel hat, in meinen Augen zumindest, sind die ganzen Spieleffekte. Da gibt es ganz viele Karten und jede Karte macht etwas anderes und diese Karten liegen dann vor den Spielern. Allein meine Karten sich zu merken, geht noch, sind aber relativ viele. Dann habe ich aber noch drei Mitspieler, die ebenfalls Karten vor sich liegen haben, die dann vielleicht triggern in irgendwelchen Situationen und mir dann Dinge wieder wegnehmen. Kurz zum Spiel. Echos der Zeit ist von Simone Luciani und Roberto Pellei, Artist Giovanni Calore und bei Granio Creations im Original erschienen als Echoes of Time. In diesem Spiel, ist ein Kartenspiel, versuchen wir eine Engine aufzubauen. Vor uns Spielern liegt jeweils eine gleiche Art Auslage. Diese Auslage besteht aus mehreren Blättchen und die Blättchen haben verschiedene Farben. Wenn ich an der Reihe bin, kann ich immer zwei Aktionen machen. Eine Aktion ist beispielsweise eine Karte auszuspielen. Auf dieser Karte stehen dann bestimmte Menge Ressourcen. Nicht Ressourcen, sondern wie viele Karten muss ich dafür ausgeben? Also meine Handkarten ist zusätzlich noch meine Ressource, die ich dafür ausgeben muss. Also die Karte kostet nicht 3 Handkarten, dann muss ich eben 3 zusätzliche Handkarten abschmeißen. Und auf dieser Karte ist so eine Sanduhr abgebildet, beispielsweise Sanduhr 3. Dann muss ich sie eben auf diesen dritten Slot in meiner Auslage legen. Am runden Ende wird ein Plättchen von links nach rechts durch meine Auslage durchgeschoben und so wandern diese Karten immer weiter. Pro Slots können 2 Karten gespielt werden und die Karten, die dann eben aus diesem Bereich rauswandern, die beschwöre ich und die habe ich dann vor mir liegen und ab diesem Zeitpunkt triggern ihre Effekte. Und da gibt es dann massiv viele Effekte. Wenn ich eine rote Aktion draußen habe aus diesem Tableau, dann kann ich die und die Effekte machen. Das können aber auch die Gegner. Am Ende geht es eigentlich nur um diese Lichtungen, die wir einnehmen wollen. Jede Karte hat auch einen Stärkewert. Diese Karten kann ich dann also einsetzen, um eine Lichtung, die in der zentralen Auslage liegt, zu mir zu nehmen. Die triggert natürlich auch wiederum irgendwelche Effekte und ist Siegpunktewert. Diese Lichtung ist aber noch nicht sicher. Ein anderer Spieler kann sie mir wieder wegnehmen, indem er einfach mehr Stärke ausgibt. Meine Karten, die ich drunter liegen hatte, werden dann wieder frei. Und mit den Karten kann ich dann wieder eine andere Lichtung erobern oder eben dieselbe wieder. Solange, bis ich eine Lichtung befestige. Wenn ich eine Lichtung habe, kann ich sie befestigen und dann gehört sie schlussendlich mir. Spiel geht dann so lange, bis alle Lichtungen aus der Spielfeldmitte rausgenommen wurden und befestigt wurden. Dann endet das Spiel. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Punkte gibt es eben durch alle Karten, die ich ausliegen habe und durch alle Lichtungen, die man so hat. Spielmechanisch hat mir das richtig gut gefallen. Ich mag solche Spiele, die eben Multi-Use von deinen Handkarten benutzen. Also ich benutze die Handkarten als Ressource, wie als auch, um sie auszuspielen. Das bringt mich immer in dieses Dilemma. Ja, eigentlich möchte ich alle Karten ausspielen, aber das geht nicht, weil ich sie natürlich auch als Kosten abwerfen muss. Und diese Mechanik, dass ich sie ausgespielt habe und dann eben warten muss, bis sie schlussendlich rausgeschoben werden aus meinem Tableau. Ich kann natürlich auch Aktionen aufwenden, um sie zu beschleunigen, um sie früher rauszuschieben und etc. Hat mir alles gefallen. Bei solchen Spielen verliere ich bloß immer diesen Überblick. Wie am Anfang schon erwähnt, jede Karte ist unique, jede Karte hat eine andere Aktionsmöglichkeit. Ich habe 4-5 Karten vor mir liegen, meine Gegner haben 4-5 Karten vor sich liegen. Ich habe keine Ahnung, was die machen können. Liegt vielleicht auch an der ersten Partie, vielleicht in der dritten, vierten, fünften Partie kenne ich schon alle Karten auswendig. Dann könnte es mir wieder gefallen. Aber so gibt es viel zu viel verschiedene Möglichkeiten, die die Gegner eben dann haben, die dann irgendwie in meinen Spielzug reinfuschen. Dieser Überblick fehlt mir. Hatte ich damals auch bei Everdell. Everdell gibt es auch etliche Karten, die irgendwas machen. Und was können meine Gegner? Keine Ahnung. Da liegen 15 Karten bei den Gegnern. Weiß ich nicht. Das Spiel hat sich auch gewandelt bei mir. Ich liebe Everdell mittlerweile, aber da kenne ich auch jede Karte auswendig. Also ich weiß, was die Karten einfach an und für sich machen. Echos der Zeit, vielleicht ist das ebenfalls so ein Spiel. Mich reizt aber nicht mehr eine Zweitpartie, Drittpartie. Vielleicht, wenn es sich nochmal eine Gelegenheit bietet, würde ich es nochmal spielen, aber die Erstpartie war ein bisschen...
Ach Sven, was soll ich nur machen? Ich habe es hier noch einfoliert rumliegen.
Spielen?
Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt hochwandert auf dem Pile. Weil ich habe auch sehr Durchwachsenes davon gehört. Ich war auch sehr überrascht, dass es bei uns in der Redaktion sehr viele gefeiert haben. Aber ich habe eben auch andere Stimmen gehört. Du schlägst jetzt hier in die gleiche Kerbe. Und das Rating ist jetzt auch eher durchwachsen. Ja, also für so ein Kennerspiel 7,2 ist es sicherlich ein gutes Spiel. Aber ich habe das eher gekauft, weil der Name Simone Luciani drauf stand. Und nicht, weil mich die Mechanik so groß gereizt hat. Weil sowas Ähnliches, vielleicht liegt da jetzt auch die Begründung dahinter. Es ist ja ein Programmier- und so ein Conveyor-Belt-Spiel. Ja? Ich muss von links nach rechts irgendwie was verschieben, was wir mittlerweile ja auch schon in Amberleaf gesehen haben zuvor. In Age Contrived hat sowas Ähnliches gemacht, wo du Karten einprogrammierst und die verschieben sich und triggern dann auch nochmal, oder da haben eine andere Funktion oder Effekt, wenn sie dann aus der Reihe rausfallen, dann musst du sie wieder vorne platzieren. Wenn man das aber zum ersten Mal spielt, ist das sicherlich etwas, was man so vielleicht noch nicht gesehen hat und dieses Programmieren dann einen auch dann so in den Bann zieht. Und das ist vielleicht ein ähnlicher Effekt, wie damals auch Dominion bei mir ausgelöst hat. Ich war von Dominion und den vielen Erweiterungen auch so erschlagen und von den ganzen Pros, die dann gesagt haben, ja, in der Kombination muss ich immer das spammen und dann hier die Engine aufbauen, dass ich dann da auch irgendwann nicht mehr wirklich viel Widerspielreiz in Dominion gesehen hat, obwohl es ein sehr gutes Spiel ist und auch so weit verbreitet ist. So jetzt wie bei Everdell bei dir ja dann auch dann ein bisschen der Effekt am Anfang war. Und wenn man es dann häufiger spielt und selber einer dieser Geeks ist, dann kann man dem wieder mehr abgewinnen. Ja. Also vielleicht ist es hier auch notwendig. Und wenn man diese Art von Mechanik, Programmierspielen und Timing-Spiele noch nicht kennt, dann zündet das vielleicht auch noch am meisten. Zu wie viel habt ihr es denn gespielt?
Das wollte ich gerade noch anmerken. Ich muss sagen, wir haben es zu viert gespielt. Ist vielleicht nicht die allerbeste Besetzung,
ja,
weil eben du drei andere Spieler noch mit tracken musst. Ich glaube, zu zweit wird es besser zünden. Du hast nicht viel von vielen Mitspielern. Du hast einfach nur mehr Effekte, die dann irgendwie eventuell triggern. Ja, aber im Grunde konzentrierst du dich auf deine eigene Engine, dass die gut läuft und achtest gar nicht so auf die anderen.
Sind denn auch so Karten dabei, jedes Mal, wenn jemand eine Karte dieses Typs spielt, kriegst du so und so viel Ressourcen? Also von dieser Art, das ist quasi dann der Benefit, wenn man mit mehr Spielern spielt, dann da größer ist, als jetzt ein Zwei-Spieler-Spiel?
Oh, da müsste ich jetzt liegen. Ich habe so eine Karte auf jeden Fall nicht gehabt. Ja. Das könnte aber gut sein.
Okay.
Also es gibt Karten, die dann dich selbst betreffen. Immer wenn du eine gelbe Karte spielst, dann passiert nochmal zusätzlich irgendwas. Ja.
Dann ist die eigentliche Interaktivität dann nur noch bei diesen Lichtungen, die man dann da sich wegschnappt. Ja, okay. Ja, dann skaliert das wahrscheinlich ähnlich, ne?
Das ist im Endeffekt auch dieser Rennaspekt in diesem Spiel. Es geht um die Lichtungen. Wenn du dir... Du kannst auch Anderspunkte machen, tatsächlich. Ich hatte nur eine Lichtung und habe trotzdem sehr viele Punkte gemacht im Spiel. Der andere hatte eben zwei Lichtungen, hat aber nicht so viele Karten dann ausliegen gehabt, hat eben nicht so viele Punkte gemacht. Wir lagen dann sehr nah aneinander. Aber im Endeffekt ist es dieses Wettrennen um diese Lichtung, die sich zu schnappen und die sich dann zu sichern, so schnell wie möglich. Das ist im Endeffekt das Ziel des Spiels.
Ja, also nachdem ich jetzt gerade gesehen habe, es funktioniert wohl zu zweit noch am besten, werde ich dem definitiv noch eine Chance geben.
Und es ist auch wunderschön. Es ist wirklich wunderschön.
Es sieht echt toll aus, ja. Also so von der Optik und vom Namen her, das hat mich dann gereizt, dass ich das tatsächlich blind gekauft habe.
Blind
Schande
gekauft.
Über mein Haupt, ja. Aber ich musste das unbedingt haben, ja. Aber Simone Luciani, ich habe ja das letzte Mal auch erzählt, Railway Boom hat mich auch nicht so gefesselt. Und da war er ja auch mit involviert. Also ich liebe ja Grand Austria Hotel von ihm. Und hatte da immer so große Hoffnungen, dass das eigentlich immer ein Garant ist für gute, mittlere, gehobene Kennerspiele, aber. Und deswegen war ich jetzt auch so interessiert daran, ne, was macht er denn jetzt mit so zugänglicheren, kleineren, kompakteren Spielen? Ja. Es ist zwar immer noch eine große quadratische Schachtel, aber jetzt kein Riesenexperten oder Kennerspielbrecher.
Ja, das stimmt. Grand Austria Hotel hat mir auch recht gut gefallen. Es gibt einen Aspekt, was das Spiel für mich kaputt gemacht hat, dieser Stadtspielerwechsel. Wenn du letzter Spieler bist, dann suchst du dir, also das ist ja ein Snake Draft, heißt das, nicht wahr?
Ja.
Also Würfel nehmen und der Stadtspieler wartet dann Ewigkeiten, bis er wieder zum zweiten Mal im Zug ist. Weil eben
niemals zu viert spielen.
Ja.
Absolute
das
Katastrophe
hat mir das Spiel absolut kaputt gemacht, ja.
Ja, aber vielleicht ist hier die Parallele, weil zu zweit
liebe
ich es, zu dritt spiele ich es auch noch gerne. Und wenn jetzt Echoes of Time zu zweit auch gut funktioniert, vielleicht playtestet ihr auch überwiegend zu zweit dann. Mal gucken, ja. ja, komm, ich schmeiß noch einen hinterher. Wenn wir schon so auf einem durchwachsenen Fazit enden, will ich auch mal über Take Time sprechen.
Oh, schön.
Ja, ich bin wahrscheinlich einer der Letzten, der es gespielt hat. Das war, ist ja von so vielen gehypt worden und war eigentlich auch ein Garant, dass der nominiert wird, dieser Titel. Und ja, ja, Pustekuchen, ne?
Nicht mal erwähnt worden.
Nicht mal erwähnt worden, ja. Wird sicherlich argumentiert werden, das ist zu nah an Bombusters und zu nah an anderen Titeln, mag sein. Aber es gibt ja auch zig andere Deduktionsspiele. Vielleicht ist dieses Jahr jetzt nicht mehr das Jahr der Deduktionsspiele. Aber ich wollte es trotzdem mal ausprobieren, weil ich auch immer wieder gehört habe, dass Leute das abfeiern. Ich glaube, Dani hat das letzte Mal auch über Take Time gesprochen, deswegen fasse ich mich da kurz. Ich habe noch keine 140 Partien, aber die Partien ja sind ja super kurz, dass ich verstehe, dass man auf einen dreistelligen Partietracker kommt, wenn man wirklich jede Uhr und jeden Misserfolg trackt. Was macht man bei dem Spiel? Wir haben zwei Decks, schwarz und weiß, mit Zahlenwerten 1 bis 12. Die werden alle zusammengemischt und an die Mitspieler verteilt. Dann muss man die Karten an sechs Segmente eine Uhr sortieren in aufsteigender Reihenfolge. Die Summe der Karten darf nicht 24 übersteigen, dürfen aber zwei gleiche Summen nebeneinander liegen. Und da gibt es noch super viele extra Regeln, die an den einzelnen sechs Segmenten dann anliegen. Und der Kniff ist, dass man in der Regel eigentlich immer nur blind spielt und mit einzelnen Ausnahmen dann vereinzelt Karten offen hinlegen darf und so dann ohne zu reden indirekt kommunizieren muss. Ich hoffe, so habe ich es gut zusammengefasst. Ich hatte die Erstpartie zu zweit gespielt mit meiner Frau. Das ist sicherlich auch kein Spiel, das zu zweit so super gut funktioniert, weil man vier Karten zugeteilt bekommt und dann nochmal zwei Karten bekommt, die man aber erst sich ansehen darf, wenn man bereits zwei Karten gespielt hat. Hm. Also es kommt so ein bisschen Randomness rein, das einen dritten Spieler simuliert. Fand ich jetzt nicht so elegant. Die erste Partie ist ziemlich mies gewesen. Also wir hatten da kein schönes Feeling. Es ist auch ein bisschen clunky, weil irgendwie habe ich das Gefühl, man hat die Tendenz, immer alles verdeckt zu spielen und weiß nie so recht am Anfang, wann spiele ich denn jetzt was offen und wie kann der andere es lesen. Also es hat eine sehr, sehr steile Lernkurve für so eine Art Spiel, habe ich den Eindruck. Was vielleicht auch bei der Spiel des Jahres Jury so angekommen ist. Und dann erst, wenn man es spielt und die verschiedenen Regeln und Umschläge öffnet, versteht man, glaube ich, wie man richtig kommunizieren muss. Da hatte ich bei Bombusters einen viel, viel einfacheren Einstieg gehabt. Und also wir haben das an einem Abend gespielt, zu zweit, drei Uhren, die dritte Uhr aus dem ersten Umschlag dann irgendwie nicht geschafft und fanden das dann irgendwie doof. Und dann haben wir es am nächsten Abend dann nochmal gespielt und wir sind jetzt bei Umschlag 3, Uhr 4, haben wir schon alles durch. Also wenn man eine gewisse Zeit drin ist, kommt man auch rein. Es ist halt nur ein bisschen tricky. Und wir finden das jetzt zu zweit eigentlich ein ganz interessantes Rätsel, das man so mal schnell irgendwie auspackt. Dann spielt man zu zweit mal so 20 Minuten, ein, zwei Uhren und dann kann man es wieder wegpacken. Und für diese Art Spiel finde ich es ganz nett. Es ist aber mit 120%iger Wahrscheinlichkeit kein Spiel, das ich Ewigkeiten in meiner Sammlung haben werde, dass ich auf Spieletreffs mitnehmen würde, weil man muss ja wieder von vorne anfangen. Das ist eigentlich ein No-Go für offene Treffs. Du brauchst eigentlich immer eine feste Runde, um das weiter durchzuspielen. Die Partien sind kurz. Wenn man jetzt sagt, man spielt jetzt zwei, drei Stunden Take Time und spielt dann 5 der 10 Umschläge durch, Chapeau, Respekt, dass wenn man da das Sitzfleisch hat. Aber auf einem Spieletreff, da will ich was Kurzweiliges, was ich sofort irgendwie auf den Tisch bringe und nicht, wo ich mich mit einer festen Gruppe irgendwie dran setze. Und das ist dann irgendwie ganz, ganz weird. Die Partien sind kurz, super kurzweilig, aber du brauchst eigentlich eine feste Gruppe wie für ein Kampagnenspiel, um das weiterzumachen.
Aber war das bei Bombusters nicht ähnlich?
Es ist ähnlich,
ja. Ich habe eben bei Bombusters auch schon gehört, dass sie du kannst ja auch einfach irgendeine Bombe entschärfen oder irgendein Szenario spielen, egal ob die alle Spieler jetzt schon die vorherigen Szenarien gespielt haben. Das ist doch mit Sicherheit mit den Uhren genauso. Dann erklärst du eben die Regeln, die jetzt gelten für diese Uhr und los geht's.
aber du musst dich trotzdem ein bisschen einspielen. Du musst nicht von vorne anfangen, aber so ein bisschen die Grundregeln, das Grundgespür. Bei Bombasters, ich musste auch immer, ich habe irgendwann gesagt, so, wir fangen jetzt nicht bei Level 1 an und sowas. Das traue ich euch schon zu, dass ihr das versteht. Wir machen mal gleich entweder Level 4 oder Level 8 bei Bombasters, dass wir das volle Regelset einmal haben und zur Not spielen wir einfach zweimal das Level 8. Das ist halt schon sehr auf Familienspieler zugeschnitten gewesen. Und auch bei Take Time, glaube ich, muss man das eine gewisse Zeit immer wieder aus dem ersten Umschlag pitchen, dass die Leute das verstehen, wann ich offene Karten spielen kann und wann ich guten Gewissens auch verdeckt spielen kann, bis sich die Gruppe einspielt. Gut ist hier, dass eben dann die Runden so kurz, viel, viel kurzweiliger sind als bei Bombasters, dass ich das dann vielleicht mal 10 oder 15 Minuten mache, dann haben es die Leute kapiert. Und okay, dann springe ich halt mal zu Umschlag 4 und versuch's mal. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich glaube, man hat einen großen Vorteil, wenn man einfach eine feste Gruppe hat, das in der Familie spielt und das nicht immer wieder neu pitchen kann. Das ist so ein kleines Manko von dieser Art Spiele.
Ja, ich kenne das Spiel ja nur die ersten Figuren des ersten Umschlags, die habe ich schon gespielt. Ich fand es super einfach, von den Kommunikationsregeln, waren nur offene Karten spielen, war für mich eigentlich auch relativ klar, wo ich offene Karten spiele. Also auf die 6 irgendwo auf dem halben Wege, dass man dann weiß, okay, da und da liegt eben eine relativ hohe Karte oder so eine mittlere Karte. Ja, wir haben da im Endeffekt einen Versuch gebraucht, um uns da zu committen und dann haben wir die 4 Uhren durchgespielt und das war's. Jetzt bei Wald und Würfel, ich habe es ja vorhin schon gehabt, da war ich, da haben sie es auch gespielt und die fanden es furchtbar schwer und habe ich denen mal zugeguckt und dann, warum spielt ihr eigentlich keine einzige Karte offen? Wie, man darf Karten offen spielen? Ja, bis zu 3 und immer wenn ihr verliert, dürft ihr eine mehr. Ah, das wurde uns nicht erklärt. Ja, das macht's ja einfacher. Also selbst solche einfachen Spiele kann man immer noch Regelfehler machen. Und offene Karten spielen ist halt furchtbar wichtig. Ansonsten ist es ja nur random.
Man hat so die Tendenz, auch wir dürfen ja nicht miteinander reden. Wir haben eingeschränkte Kommunikation, dann ist der Impuls gleich da, es verdeckt hinzulegen. Und wie oft ich dann schon irgendwie da trotzdem zu meiner Frau gesagt habe, willst du nicht vielleicht eine deiner Karten offen hinlegen, dass ich auch irgendwie was weiß, ja, das haben wir nur 1-2 Uhren dann so gemacht und dann haben wir uns eingespielt. Und die späteren Uhren, die brechen natürlich so mit den eingespielten Mustern. Dann darfst du beim letzten Segment dann halt nicht mehr die hohen Karten spielen, sondern musst halt irgendwie gucken, wie verteilst du es anders, musst dich vorher dann ein bisschen absprechen. Das hat dann schon eine gewisse Abwechslung dann da, oder dass du den Uhrenzeiger dann selber setzen kannst. Ich hoffe, das ist jetzt kein allzu großer Spoiler, aber aber es profitiert dann halt einfach von der festen Gruppe, glaube ich.
Ja. Also die Kommunikation ist ja auch da. Bevor die Karten werden ausgeteilt und bevor irgendjemand die Karten auf die Hand nimmt, darfst du ja frei über alles reden. Guck mal, da versuchen wir jetzt eine 1, 2, 3 hinzulegen und hier legen wir zuerst eine Karte hin und die legen wir bitte offen. Und sobald einer Karten auf die Hand nimmt, ist halt Stille und dann wird gespielt. Eigentlich ein cooles Spiel, aber es ist halt nicht meine Art von Spiel. Bombasters, auch ein cooles Spiel, war auch nicht meine Art von Spiel.
Ich glaube, bei Take Time werde ich weiter spielen als bei Bombasters, weil Bombasters die Partien viel länger dauern. Jetzt im direkten Vergleich. Und ich kenne niemanden, der alle 66 Szenarien von Bombasters durchgespielt hat. Und aber dafür enorm viele, die das achte Level schon zum 20. Mal.
Ja.
Weil man es immer von dort angepitcht hat, ja. Also Take Time ist klein, es wird sicherlich noch eine gewisse Zeit bei mir bleiben. Aber ich glaube, in 2-3 Jahren werden wir darüber nicht mehr sprechen.
Vermutlich, ja. Aber rein optisch ist es auch wunderschön, im Gegensatz zu Bombasters, was ich ziemlich hässlich finde. Wenn man jetzt die beiden Spiele vergleichen wollen.
Dafür finde ich Take Time halt so unthematisch wie eine weiße Wand. Also.
Warum?
Es ist halt eine Uhren. Nee, ich lege Karten an Uhren mit Summen, die nichts mit einer Uhr zu tun haben, mit den Ziffern darauf.
Doch, es darf nicht höher als 24 sein. und es muss aufsteigen.
Ja, auf jedem Segment. Ja, okay. ja, aber da hört die Thematik dann schon auf.
Nee, es hat kein Thema, aber es ist halt ein schönes Logikrätsel.
Ja, ja, genau. Nur schön.
Nur schön. So, jetzt quatschen wir schon 1,25 Stunden. Ich würde sagen, wir schließen den Podcast jetzt. Ich hoffe, du hast deinen Redebedarf gestillt. Du bist ja auch etwas angeschlagen. Deine Stimme hat durchgehalten. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, ich danke dir auch.
Und vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr so lange ausgehalten habt mit uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Also, tschüss zusammen.
Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du unseren Podcast gehört hast. Hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar. Auf unserer Homepage www.brettspiel-news.de findest du aktuelle News rund ums Thema Brettspiel. Du kannst uns ebenfalls auf Instagram oder Facebook folgen. Und wenn du mit uns plaudern möchtest, dann melde dich auf unseren Discord-Server oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@brettspiel-news.de. Outtakes gibt's diesmal nicht. Nils ist nicht dabei.